Anno. Die Spielereihe, deren Titel in der Quersumme immer 9 ergeben muss und deswegen niemals im 20. Jahrhundert spielen kann. Ich mag Anno. Anno ist so harmonisch, so friedlich, so tüftelig, so zeitfressend, so unverschämt deutsch und vor allem immer so gleich. Es gibt zwar dutzende Teile, aber wenn ihr Anno 1404 gespielt habt, habt ihr eigentlich schon das Beste gesehen. Die Future-Teile waren irgendwie interessant, aber trotzdem geht es in Anno, trotz allem, egal was ihr da seht, egal was da posaunt wird, egal was da gemacht wird, es geht ja eigentlich immer nur um Waren und Konsum. Deswegen, wenn wir mal ehrlich sind, fehlt jetzt eigentlich nur noch ein einziger Teil, nämlich Anno-Zone 2025. Black Friday is coming. Aber nein, stattdessen ist nun Anno 0117 erschienen oder Anno 117 Pax Romana und während das gesamte Internet jetzt damit beschäftigt ist, ihre Superlativkanonen schlimmer als an Silvester abzufeuern, habe ich mir gedacht, nö. Aufbauspiele definieren sich für mich zu 50% durch gute Mechaniken und zu 50% durch das Setting. Und wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich mehr. Eigentlich ist es mehr. Und was ich an Anno vor allem nicht mag, egal welches Setting, es ist immer dieser Dauerfrieden. Es ist alles so, so harmonisch, so, wo bleibt die Action, wo bleibt das Blut, wo bleibt irgendwas? Warum ist das alles so meditativ, warum ist das alles so, nein. Deswegen schauen wir uns heute gute Anno-Alternativen an, die vielleicht nicht von den Mechaniken so ausgetüftelt sind, aber wenigstens mal andere Settings präsentieren. Denn das muss ich euch sagen, ist tatsächlich heute schade irgendwie am Gaming, weil in allen Genres gibt es meistens einen König, der den ganzen Ton bestimmt, sei es jetzt Horror, sei es RTS, sei es Action, sei es Shooter, es gibt immer einen König und im Falle der Aufbauspiele ist es Anno. Anno mich mal irgendwo. Genau, und deswegen präsentiere ich euch heute eine Auswahl verschiedenster Aufbauspiele, die mir so unter die Lupe gekommen sind, die euch etwas gänzlich anderes als Anno präsentieren. Unter anderem ist da auch vor allem Worshippers of Cthulhu zu nennen, mittlerweile aus dem Early Access raus. Es ist tatsächlich diesen Mai offiziell in der 1.0 rausgekommen und das Tolle an Worshippers of Cthulhu ist, dass das überhaupt gar nichts mit Frieden zu tun hat, denn wie der Name schon sagt, spielt ihr Anhänger oder Anhängende von Cthulhu, dieser kosmischen Gottheit von H.P. Lovecraft und müsst quasi in einem Dauer-Regen-Dauer-Sumpfgebiet eine Stadt hochziehen und vor allem Cthulhu gefallen, eure Leute Cthulhu opfern. Gleichzeitig dabei, bis die Leute halt geopfert werden, sollen die ja noch irgendwie so ein Leben verbringen und deswegen sorgt ihr dafür, dass die Leute einigermaßen gut wohnen, dass sie ihre Konsumgüter bekommen, dass sie ihre Narben im Rücken bekommen, dass sie ihre Symbole bekommen, dass sie geopfert werden. Ihr macht es einfach alles so, wie Cthulhu das gerne hätte. Dieses Spiel ist so dunkel, so düster, so schwarzhumorig, so morbide, so weird, so wirklich mal interessant. Ihr könnt bei allen Entscheidungen, die ihr trefft, könnt ihr eigentlich nie eine gute Entscheidung treffen, sondern eine noch düstere oder eben noch düstere. Dieses Spiel lebt einfach von seiner Kampagne, das so ein bisschen wie auf ein Tutorial funktioniert, wirklich in diesen Clan einzutauchen und so ein bisschen Rituale einzuführen, Opferungen durchzuführen, zu wachsen, neue Gebäude, neue Dienste, neue Funktionen kennenzulernen und tatsächlich auch die Kreaturen von Cthulhu anzuführen und damit arme, friedliche Dörfer niederzuwalzen. Das fühlt sich irgendwie super interessant an und ich bin froh, dass das nur ein Videospiel ist. Wer auch überhaupt gar kein Interesse an Frieden hat, weil an Frieden gar nicht zu denken ist, sondern nur an Hitze, ist nämlich tatsächlich Frostpunk, das Dark Souls unter den Aufbauspielen von meinem geliebten 11-Bit Studios. Das ist 2018 rausgekommen und mittlerweile hat es alle DLCs und das ist jetzt perfekt. Frostpunk spielt man am besten immer nicht zum Release, deswegen werde ich gleich mal kurz mit dem zweiten reden, aber in Frostpunk erlebt die Erde ab dem viktorianischen Zeitalter, der neue Eiszeit und jetzt geht es nur noch darum, um einen Generator herum zu wohnen und halt für Hitze zu sorgen und zu schauen, wie viel Menschlichkeit man noch bewahren kann, wenn es darum geht, dass man von minus 120 Grad Stürmen angegriffen wird. Das ist ein Spiel, das macht unglaublich viel Spaß. Hier baust du eher funktional, hier baust du nicht schön und ihr fühlt euch auch wirklich, als geht es hier wirklich nur ums blanke Überleben. Ihr müsst Entscheidungen treffen, ob ihr eben Kinderarbeit einführt, ob ihr 14-Stunden-Schichten einführt, wie ihr mit den verschiedenen Gesellschaftsgruppen umgeht, ob ihr Folter erlaubt, ob ihr religiösen Wahnsinn erlaubt, was auch immer ihr verwenden müsst, um irgendwie durchzukommen. Es gibt eine großartige Kampagne, die auch als Tutorial funktioniert. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Super leicht zu bedienen, kann ich hier auch auch für die Konsolen empfehlen. Und dazu darüber hinaus, wenn ihr damit durch seid, dann gibt es auch noch ganz diverse andere Missionen. Vor allem darf ich euch die Mission Der Fall von Winterheim empfehlen. Wenn ihr Guides dazu im Internet sucht, werdet ihr merken, mit wie viel Angst, mit wie viel Ehrfurcht die Leute diese Guides geschrieben haben, denn diese Mission lässt euch völlig kalt werden, im wahrsten Sinne des umgekehrten Sinnes des Wortes. Wenn ihr damit durch seid, dann kommen wir nämlich zur zweiten Alternative, zum zweiten Teil, nämlich Frostpunk 2, jetzt letztes Jahr rausgekommen. Das ist eine interessante Kiste, denn während ihr in Frostpunk eigentlich quasi nur auf ein Dorf aufgepasst habt, so passt ihr jetzt Frostpunk 2, 30 Jahre später, innerhalb des Spiels, auf ganze Metropolen auf. Und das ist vom Aufbauspiel schon deutlich mehr jetzt in eine Civilization-Richtung gegangen. Und es hat seinen Charme. Also jetzt ist nicht mehr die Kälte der größte Feind, sondern ist jetzt der Mensch wiederum der größte Feind. Das bleibt irgendwie immer gleich, auch wenn das gar nicht Fallout ist. Hier geht es viel um Politik, um Entscheidungen und vor allem Parteien gegeneinander auszuspielen und dafür zu sorgen, dass ihr auf niemandes Seite seid und eigentlich auf allen Seiten, aber vor allem auf eurer eigenen und so quasi den Staat für euch instrumentalisiert, weil ihr immer noch im Blick behalten müsst, was die wahren Probleme sind und nicht, was die Leute euch verklickern wollen. Das funktioniert gänzlich anders. Ich finde, nichtsdestotrotz hat das einen Charme, aber hier auch wieder das Problem, es ist frisch rausgekommen, ergo ist da noch wenig Inhalt und Material, jetzt mal abgesehen von der Kampagne. Ja, es gibt einen Endlos-Modus, aber da würde ich euch definitiv empfehlen, auf die DLCs zu warten oder dem Ganzen jetzt schon eine Chance zu geben, denn hört bitte nicht auf Stimmen aus dem Internet, die irgendwie was Neues wollen und dann sauer sind, wenn sie was Neues bekommen. Ironie lässt grüßen. Das Spiel hat Potenzial, es funktioniert nur gänzlich anders als Teil 1. Ich kann es nicht für die Konsolen empfehlen, denn tatsächlich Frostpunk 1 funktioniert perfekt mit seinem radialen Menü für die Konsolen. 11-Bit Studios hat es nicht hinbekommen, die Steuerung von Frostpunk 2 auch auf Konsolen umzuschiften. Das ist furchtbar zu bedienen auf der Konsole. Da bitte bleibt bei der PC-Version. Dem lieben Rick, meinem Designer, ist zu danken, denn er ist neulich auf eine sehr interessante weitere Alternative gestoßen. Wenn ihr eine Alternative zu Anno sucht und auf Frostpunk stößt und wenn ihr noch eine Alternative zu Frostpunk stößt, dann schaut euch mal Ixion an. Das ist quasi eine Frostpunk-Variante im All. Kommen wir mal zu einem richtig hübschen, süßen Klassiker, mit dem auch ich groß geworden bin und der für mich bis heute auch nicht genug gelobt werden kann, aufgrund seines Settings, weniger wegen seiner Mechaniken, nämlich die Völker 2 Gold aus Österreich. Was ich an diesem Spiel mag, ist, dass es irgendwie so eine Kombination aus Anno und Age of Empires ist und es vor allem auch hier spielt für mich das Setting eine ganz wichtige, große Rolle. In die Völker 2 könnt ihr euch zwischen drei verschiedenen Völkern entscheiden, den Pinmons, die gehen so ein bisschen Richtung Shrek, nur in Blau, Amazonen und die Saikis, aber das ist irgendwie cool, jedes Volk hat so seine eigenen Gebäude, Rituale, Riten und das ist ein Spiel, das spielt ihr vor allem wegen dem Humor, das spielt ihr wegen dem Setting, wegen dem Tag- und Nachtwechsel. Das ist ein Spiel, das hat ganz viel Charme und wenn ihr da mal alle Völker gespielt habt, seid ihr eigentlich durch und das ist meiner Meinung nach genug, eigentlich für 5,49 €. Schaut da, wie ihr das technisch zu laufen bekommt. Ich glaube, die GOG-Version ist da noch am besten. Machen wir sofort weiter mit ebenfalls mit einem absolut tollen Klassiker. Tropico 2, die Pirateninsel. Findet ihr alles in der Tropico Reloaded Edition, die ihr auch bei GOG und Steam findet. Tropico ist für mich so eine Reihe, da hätte auch nach dem dritten Teil Schluss sein können. Sie machen aber trotzdem weiter, wenn sie sich nicht abhalten lassen. Hier super wichtig zu erwähnen, das schwarze Schaf der Reihe, nämlich Tropico 2, was für mich so der Glücksgriff ist, dieses ganze Setting mal in so ein Piratenszenario umzuverpflanzen und dass ihr quasi Tortuga baut, wie ihr eure Piraten bei Laune halten müsst, ihr gleichzeitig Sklaven, eine Industrie aufbaut und dafür sorgen müsst, dass eure Insel auf keinen Fall entdeckt wird von den Nationen, die ihr permanent eben angreift. Das Spiel ist großartig, das Spiel ist auch fantastisch, was das Setting wieder angeht, also dass ihr wirklich Teil dieser Welt seid und diese Welt auch gewissermaßen regieren müsst. Das mag ich an Aufbauspielen, eben nicht nur so eine Individualgeschichte, sondern eine ganze Kollektivgeschichte. Da seinen Platz zu finden und sich mit Millionen von Möglichkeiten und Problemen rumzuschlagen, Tropico Echo 2 ist für mich einfach Liebe, auch aufgrund des Soundtracks. Was natürlich immer erwähnt werden muss, wenn man über Anno-Alternativen spricht, ist natürlich Stronghold. Stronghold ist auch wieder so ein RTS-Aufbau-Hybrid, bei dem ihr sowohl eine mittelalterliche Burg aufbauen müsst, eure Bevölkerung versorgen müsst, aber auch gleichzeitig diese Burg auch wiederum für Verteidigungen standfest machen müsst, wenn ihr eben belagert werdet. Und dieser Wechsel von die Burg muss hübsch aussehen und funktionieren und sie muss gleichzeitig aber auch militärisch effektiv sein, das ist super cool. Und dazu empfehle ich euch vor allem im ersten Teil die Kampagne, weil ihr da noch eine richtig coole Geschichte mit sehr ikonischen Charakteren bekommt, eben dem Rattenfürsten, dem Schweinefürsten, dem Schlangenfürsten und dem Wolffürsten. Das ist so ein Spiel, das lebt vor allem auch so durch seine Antagonisten. Das ist der Stronghold-Reihe eigen. Das hat keine andere Reihe, dass sie euch wirklich Feinde gibt, die ihr kennenlernen wollt und gegen die ihr auch gerne kämpft. Da lobe ich mir vor allem den ersten Teil, jetzt mittlerweile auch im Remake erschienen. Da macht ihr nichts falsch mit, auch auf Steam zu finden. Bei 15 Euro, perfekter Preis, kannst du nichts zu sagen. Was Stronghold Crusader angeht, sowohl Original als auch Remake, sage ich, das ist mehr so der Skirmish-Teil. Ne? Da geht es mehr darum, kompetitiv gegen andere Spielende anzutreten. Da habt ihr zwar die Kreuzzüge als Kampagnen, aber leider ist zu sagen, dass mit dem Remake sind die Grafiken hübscher geworden, die KI ist aber genauso blöd, wie sie damals ist. Nur mit dem Unterschied, als ihr 10 wart, habt ihr die KI nicht gecheckt. Jetzt seid ihr mittlerweile groß geworden. Die KI ist aber nicht einen Tag klüger geworden. Und da empfehle ich euch tatsächlich eher den Crusader Unofficial Patch, den CPU vom lieben Kari Lotus, denn damit ist tatsächlich das Original mit Patch besser als das Remake. Wenn ich euch noch eine super interessante Empfehlung aussprechen darf zum Thema Aufbau, Verwaltungsspiel, das so ein bisschen in die Richtung von Life is Strange geht, empfehle ich euch tatsächlich ein deutsches Spiel vom lieben Studio Osmotic, die tatsächlich bei mir auch mal zu Gast waren. Und da spielt ihr gewissermaßen Sims Inner Story, aber ihr spielt nicht nur einen Charakter, ihr spielt ein gesamtes Dorf, das einen Trauerfall bewältigen muss. Und mit jedem Tag kriegt ihr einen weiteren Charakter und ihr müsst gucken, dass das Dorf aus dieser Krise rauskommt. Mit unterschiedlichen Enden. Und das hat es mir dann doch echt gut angetan, weil es gutes Gleichgewicht, gute Balance zwischen Story und Gameplay findet. Und das Gameplay euch hier auf keinen Fall davon abhält, die Story zu genießen, zu erleben, zu erleiden. Close the Distance ist komplett untergegangen und ich glaube, wenn man es mehr mit Sims vergleicht als mit einer Slice-of-Life-Simulation, unter diesem Wort kann sich kein Mensch irgendwas vorstellen, spielt Close the Distance. Und dank mir später gibt es auch tatsächlich für alle Plattformen für 20 Euro. Spielt es. Das ist so ein Ding, Jurassic World Evolution, jetzt auch mittlerweile der dritte Teil rausgekommen. Dafür muss man Dino-Fan sein. Und wenn man Dino-Fan ist, ist das das einzige Spiel, das ihr kaufen müsst und mit dem ihr ewig glücklich sein könnt. Es hat diverse Jurassic World-Spiele schon gegeben, vor allem dieses Operation Genesis für PlayStation 2. Liegt bei mir immer noch ungespielt herum, macht mich aber super neugierig. Man würde aber auch sagen, Jurassic World Evolution ist quasi die World of Assassination von Hitman, aber quasi für Jurassic World. In World Evolution ist alles eben perfektioniert worden. Ich finde, es ist ein schönes Bauspiel, das ergötzt sich halt auch gerade an seinen Dinos. Was ist euer Lieblingsdino, euer Hassdino? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Aber der Dino-Aspekt ist halt deutlich größer als, sagen wir mal, dieser Tycoon-Aspekt. Dieses Spiel macht vor allem dann Spaß, wenn man anfängt, bis zur Mitte spielt, diesen Park unter Kontrolle halten muss, sich irgendwie Geld durch diverse Quellen verdienen kann, ihr mittlerweile auch so gewissermaßen so einen Fossil-Schwarzmarkt aufmacht. Bis dann halt alles läuft, ist es wieder langweilig und dann müsst ihr den nächsten Park bauen. Und da ist es halt vor allem interessant, gerade in der Kampagne, in richtig schwierigen Gelände mit wenig Platz und viel Unwetterkatastrophen einen Park am Laufen zu halten. Das macht ordentlich Laune, damit macht ihr nichts falsch. Ich werfe noch zuletzt ein Evil Genius. Irgendwie ironisch, dass der erste Teil weiterhin der beste bleibt und der zweite geiler aussieht, aber keinesfalls so gut wie der erste ist. Also irgendwie alles mit den Mechaniken verkackt hat. Da hätte ich irgendwie gerne den den ersten Teil mit den Grafiken aus Teil 2, aber weiterhin mit den Mechaniken aus 1. Ihr spielt einen James Bond Bösewicht und müsst eine Weltuntergangsbasis anführen und darauf achten, dass ihr nicht von James Bond oder seinen anderen Versionen angegriffen werdet. Super lustiges Setting aus dem Jahr 2004 und da merkt man so, in den 2000ern gab es die geilsten Spiele und die geilsten Experimente, da war noch nicht alles gleich. Ach ja, und für die Leute, die noch was Cooles für den Schluss noch haben wollen, jetzt einfach nice to know, unabhängig davon, ob ihr das wirklich euch anguckt, einfach nur, es gibt tatsächlich eine interessante Hommage an Anno 1602, das habe ich mir im Jahr März 2023 angeguckt, Unknown Horizons existiert so seit 2005, hieß mal früher Open Anno, gab es dann einen Rechtsstreit mit, darf man nicht so nennen und mittlerweile heißt es Unknown Horizons, ist genauso Unknown, aber für die Leute, die das kennen, ist tatsächlich, hat so ein Anno 1602 Feeling, aber moderner, denn Anno 1602 ist tatsächlich heute echt kaum noch spielbar, ist kostenlos, könnt ihr euch, ist Open Source, könnt ihr euch runterladen. Ich glaube, das letzte Update ist von 2019 und hat einfach eine super hübsche Grafik, wenn ihr mal Anno 1602 in einer besseren, anderen Version spielen wollt, schaut euch Unknown Horizons an. Ach ja, dann wäre noch Dungeon Keeper 2. Wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen Dungeon Tycoon spielen, wie macht ihr mit Dungeon Keeper auch nichts falsch. Lässt sich heute aber echt noch gut spielen, empfehle ich euch tatsächlich aber eher die GOG-Version. Das war jetzt alles, was mir an Aufbauspielen, Aufbauhybriden, irgendwelchen Management-Verwaltungsspielen eingefallen ist. Vielen Dank fürs Reinhören. Trotzdem viel, viel Spaß mit Anno 117. Ich werde da auch noch bestimmt ein paar Stunden drin versenken, aber irgendwo ist es halt auch immer das Gleiche. Ich mag den Wirtschaftsaspekt in Anno, aber wenn ihr einmal die perfekte Insel gebaut habt, dann seid ihr eigentlich fertig und wartet, bis ein neuer DLC erscheint, der euch den gesamten Aufbau eigentlich komplett vermasselt, damit ihr wieder von vorne anfangen müsst. Aber mir fehlt in Anno vor allem immer so die kriegerische Komponente. Ich mag gerne Spiele, die ambivalent sind, die unterschiedliche Systeme haben und wo man sehr vieles unter Kontrolle behalten muss. Und bei Anno ist halt auch gerade der kriegerische Aspekt komplett zu vernachlässigen, weil es halt eher wirklich einen Wirtschaftsfokus hat. Und wiederum, ich mag Anno wirklich, aber in Anno fehlt mir wirklich das Ambivalente, das Düstere. Es ist mir einfach viel zu friedlich. Das ist mein Problem oder so bin ich halt. So seid ihr vielleicht auch, so seid ihr vielleicht nicht. Viel Spaß mit Anno, aber viel Spaß auch mit diesen Alternativen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, wenn ihr irgendein Release-Spiel vergessen müsst, weil es sowieso schon sehr viele tolle Spiele da draußen gibt, über die wir viel zu wenig reden. In Live das Leben, Embrace das Chaos. Haut rein. Ciao!